Willkommen bei der ersten Folge von Chaos Headbridge, der Podcast über Mental Health. Mein Name ist Julia Musiniak und ich werde mich in den nächsten Wochen und Monaten hier mit starken Frauen treffen, die alle mit unterschiedlichen Formen psychischer Erkrankungen zu tun hatten oder haben. Ich möchte zeigen, dass Depressionen, Burnout, Essstörungen oder andere psychische Erkrankungen normale Themen sind und dass viel mehr Menschen damit zu tun haben, als viele wahrscheinlich denken. Dieser Podcast soll das Thema Mental Illness enttabuisieren, ohne dabei dramatisch oder medizinisch zu sein. Ich spreche mit tollen Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen und mir damit helfen wollen, das Thema alltagstauglicher zu machen. Denn Mental Illness betrifft jeden, entweder direkt oder indirekt. Der Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den betroffenen Menschen vorgeht, wodurch psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und wie man sich helfen lassen kann. Außerdem möchte ich Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es immer einen Ausweg gibt und dass es keine Schwäche ist, zuzugeben, dass man ein Problem hat. In diesem Podcast kommen hauptsächlich Frauen zu Wort. Unter anderem, weil ich finde, dass Frauen generell viel zu selten zu Wort kommen. Aber auch, weil ich selbst eine Frau bin und es toll finde, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir unsere Geschichten erzählen. In dieser ersten Folge spreche ich mit Wenke, die mir davon erzählt, warum sie Depressionen hat und wie sie durch schwere Zeiten kommt. Außerdem lerne ich etwas über mich selbst. Unter anderem, dass ich gerne mal zu Übertreibungen neige. Stichwort Hypersensibilität. Ich bin gespannt, was das hier heute wird. So, die erste Folge. Wir grooven uns noch ein bisschen ein, glaube ich, und dann schauen wir einfach mal.
Bin gespannt.
Genau. Wir beide kennen uns ja jetzt seit... haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, knapp 2 Jahren.
Genau.
Ne? Da hatte ich noch meine Bar und da bist du dann reingeplatzt. Seitdem kennen wir uns.
Richtig.
Und jetzt sind wir gute Freundinnen geworden und deswegen bin ich sehr froh, dass du hier meine erste Interviewpartnerin bist.
Ich fühle mich sehr geehrt, Dankeschön.
Genau, dann fangen wir doch gleich an. Erzähl doch mal von dir ein bisschen. Was machst du? Wo kommst du her? Wer bist du?
Na, ich bin in Düsseldorf geboren, bin aber mit 1,5 Jahren nach Luxemburg mit meiner Mama zurück ausgewandert, wo sie hergekommen ist. Und bin da tatsächlich bis 2015 geblieben, habe da 12 Jahre lang als Radiomoderatorin gearbeitet. Und 2015 bin ich dann nach Berlin. Erstmal war ich, auf gut Deutsch gesagt, richtig schön im Arsch. habe dann in meinem eigentlich erlernten Beruf, in dem ich noch nie festgearbeitet habe, als Erzieherin in Berlin gearbeitet und habe mich jetzt im April diesen Jahres als Sprecherin selbstständig gemacht. Also das, was ich eigentlich vorher auch beim Radio gemacht habe, nur dass ich selber entscheide, welche Aufträge ich annehme und ich arbeite und nehme mir die Zeit, wie ich es für richtig empfinde.
Ja, super. Für manche Leute funktioniert das ja am besten, also seine Zeit selbst einzuteilen. Das musste ich auch erstmal lernen, also Zeit selber einteilen und nicht alles auf den letzten Drücker machen. Ich bin eigentlich eher der letzte Drückertyp, wie wir ja auch heute gerade festgestellt haben.
Ach, das bin ich auch. Das wird auch nie wirklich weggehen, glaube ich. Aber solange man sein eigenes System hat, mit dem man klarkommt, finde ich das in Ordnung.
Ja, super. Genau, in diesem Podcast geht es ja um starke Frauen. Starke Frauen, die aber mit Mental Illness zu kämpfen haben. Mental Illness, das Wort mag ich lieber als psychische Erkrankungen. Deswegen sage ich lieber dieses englische Wort. Mhm. Einfach weil ich finde, psychische Erkrankung, das klingt irgendwie fies. es ist was Fieses, aber ich finde einfach Mental Illness klingt schöner.
Ist fließender.
Ja.
So wie Krankenwagen und Ambulance.
Richtig, genau. genau, also darum geht's ja in diesem Podcast. Und dafür sind wir jetzt hier. Erzähl doch mal, womit hattest du denn zu kämpfen, beziehungsweise womit hast du zu kämpfen?
Na, ich hatte eine relativ schwierige Kindheit, sagen wir mal so. Mit 11 Jahren hatte ich meine Bezugspersonen eigentlich alle schon verloren. Durch Krebs und danach wurde ich als Kind hin und her geschoben, mal zu Tante und Onkel, dann wieder zum Stiefvater und die haben mich dann auch gegen einen, also wie sagt man das? Die haben mich die ganze Zeit
gegeneinander ausgespielt?
Genau, gegeneinander ausgespielt. Bis 18 habe ich aber, also meine Mama ist gestorben, da war ich 11 und mein Opa, als ich 9 Jahre alt war. Und das waren für mich, also bis heute, die wichtigsten Menschen. Oh, da ist gerade eine E-Mail gekommen. das Problem war einfach, dass ich, mir wurde gesagt, so, ja, ist halt nicht cool, aber ist halt so, das gehört zum Leben dazu. Reiß dich zusammen, wir haben auch Menschen verloren. Und ich durfte halt nur ein paar Tage trauern und dann ging das Leben halt wieder weiter und ich wurde nicht...
Weil ja auch jeder Mensch gleich ist, ne?
Genau.
Jeder Mensch geht ja mit jeder Situation komplett gleich um.
Na, vor allem ein Kind, was knapp 11 Jahre alt ist, also ist völlig bescheuert. Jetzt im Nachhinein weiß ich das. Aber für mich war dann einfach nur noch kämpfen und auf die Zähne beißen. Das war auch so das, was meine Familie mir mitgegeben hat. Reiß dich zusammen und beiß auf die Zähne und bis zu meinem 18. Lebensjahr hatte ich, wenn es gut geht, vielleicht 4-mal den Tod meiner Mutter beweint. Und bis 18 habe ich dann auf die Zähne gebissen und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben mit 18 einen Menschen in meinem Leben gehabt, mein erster Freund, der mich einfach so angenommen hat, wie ich bin, der mich bedingungslos geliebt hat, was ich vorher noch nie hatte. Und da kam meine erste Depression. Und das ist jetzt 20 Jahre her.
Ja, krass. Und wie schnell hast du gemerkt, dass du eine Depression hast? Also wie lange hast du gebraucht, dir das einzugestehen oder dir Hilfe zu holen?
Ich habe mir das gar nicht eingestanden. Ich habe meinem ersten Freund das Leben zur Hölle gemacht. Hm. Also im Sinne von, dass ich extrem wütend war. Also die Wut hatte ich natürlich ganz klar gegen meine Familie. Aber ich habe wirklich bei jedem kleinen Fauxpas, was er gemacht hat, und Menschen machen nun mal Fehler, habe ich meinen ganzen Hass und meine ganze Wut, die ich auf meine Familie hatte, an ihm ausgelassen, wofür ich mich bis heute wirklich schäme. Und er hat dann irgendwann gesagt, es geht so nicht mehr, ich brauche professionelle Hilfe. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade die Erzieherausbildung gemacht, wo meine Hauptfächer unter anderem auch Psychologie waren. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, das dann auch irgendwann eingesehen und dann meine erste Therapeutin besucht.
Okay, und wie lange hat das gebraucht jetzt? Also mit 18 hast du deinen Freund kennengelernt, hast du gesagt, und dann hast du deine erste Depressionen bekommen. Und wann hast du das erste Mal dich in Therapie begeben?
Knapp ein halbes Jahr danach, würde ich sagen, ja. Mhm. Also es war dann so einmal die Woche dahin gehen.
Ja. Und hat dich das viel Überwindung gekostet, dahin zu gehen?
Na, ich habe mich geschämt. Ich dachte halt, ich wäre irgendwie bescheuert, krank, also crazy.
Ja, genau. Ja, gut, krank warst du ja auch in dem Sinne.
Ja, ja.
Nur, ich meine, früher war das ja nochmal eine andere Nummer. Also heutzutage, so langsam gehen wir ja dahin, dass Depressionen und überhaupt psychische Erkrankungen, dass das kein Tabuthema mehr ist, aber ist es halt doch noch. Und deswegen mache ich das ja jetzt auch, um den Leuten zu zeigen, dass es kein Tabuthema sein muss und sein darf und dass es ganz normal ist, dass Menschen Depressionen haben und dass man auch darüber sprechen kann.
Ist auch wichtig, darüber zu sprechen.
Richtig.
Das war bei mir halt das Problem, meine Familie, also jeder aus meiner Familie sozusagen, hat depressive Phasen. Niemand von denen hat sich jemals professionelle Hilfe geholt.
Mhm.
Und deswegen hatte ich mit 18 auch dieses Ding im Kopf, ich bin verrückt, weil ich muss auf die Zähne beißen, weil ich das halt so vermittelt bekommen habe. Bis mir dann die erste Therapeutin gesagt hat, nö, du darfst traurig sein. Du hattest eine bekackte Kindheit.
Mhm.
Du wurdest nicht oft genug in den Arm genommen und du konntest den Tod deiner Mutter und der von deinem Opa nicht richtig betrauern. Also das ist völlig normal. Dass es dir jetzt nicht gut geht.
Ja.
Und du darfst jetzt auch darüber sprechen. Und du bist nicht schwach deswegen.
Richtig. Man ist nicht schwach, weil man zugibt, dass man eine Krankheit hat oder dass man traurig ist. Sondern es ist halt eher das Gegenteil der Fall, finde ich. Dass, wenn man darüber spricht, dann ist das eigentlich ein Zeichen von Stärke.
Mhm. Ja, das hat lange gedauert, bis ich das eingesehen habe. Sehr lange. Also fast 20 Jahre.
Ja, krass. Und bist du seitdem auch nochmal in Therapie gewesen? Ist seitdem noch was passiert?
Sehr viel. Ich war sehr viel in Therapie. Also ich bin sogar jetzt noch in Therapie.
Mhm.
Allerdings habe ich nur noch in unregelmäßigen Also ich habe unregelmäßige Termine, einfach aus Sicherheitsgründen, einfach um mich mit meinem Therapeuten abzusprechen, wie der aktuelle Stand ist. Mhm. Aber es hat wirklich 13 Therapeuten gebraucht, wenn nicht sogar 14, bis ich endlich einen Menschen gefunden habe, der irgendwas in mir verändern konnte und mir wirklich nicht nur einreden konnte, du bist nicht schuld daran, was deine Familie dir angetan hat. Naja, angetan würde ich nicht sagen. Es sind keine bösen Menschen, aber sie haben nicht reflektiert gehandelt und auch nicht pädagogisch gehandelt, in dem Sinne, wie sie es hätten machen sollen, müssen, können. Sie sind einfach auf einem Stand geblieben, den sie hatten in dem Moment und haben sich da nicht irgendwie weiter damit beschäftigt, dass da ein Kind ist, was schon sehr früh zu viele Menschen beim Krebssterben zugeguckt hat, dass das ein Trauma ist. Und das hat mich dann bis vor kurzem noch sehr mitgenommen. Jedes Weihnachten habe ich gelitten und es ist erst jetzt das letzte oder vorletzte Weihnachten gewesen, was ich feiern konnte, ohne dabei eine kleine Depression davor zu haben. Mhm. Weil Familienfest, Fest der Liebe und ich feiere das mit meinem Freund, wenn ich einen Freund habe. Wenn ich keinen Freund habe, sitze ich alleine da.
Ja. Ja, Fest der Liebe, wenn man das mit Liebe nicht verbindet, dann ist ganz klar, dass es eine schwierige Zeit ist. Tatsächlich gibt es ja auch Statistiken darüber, dass um die Feiertage die meisten Selbstmorde stattfinden. Was ja dann auch zum Ausdruck bringt, wie viele Menschen damit zu kämpfen haben, mit diesen Feiertagen, mit Verwandten, mit dem Fest der Liebe, wenn sie keine Liebe empfinden oder keine Liebe bekommen, dass sie einfach damit nicht klarkommen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also, weil man fällt wirklich in ein Loch. Also, das fängt ja schon im November an. Ich meine, du gehst mal kurz einkaufen, holst dir, was weiß ich, eine Limonade oder eine Brezel, ja, stehst in der Kasse und fröhliches Fest.
Ja.
Ja, und wirst dann
schöne
schon.
Schöne Feiertage.
Genau, schöne Feiertage. Wo ich mir dann denke, was soll ich denn feiern? Ich feiere, wenn es vorbei ist.
Ja.
So richtig so in meinem Kopf, so yay!
Endlich überstanden.
Genau.
Ja, oh Mann. Ja, krass. Ja, und 14 Therapeuten, das ist echt eine Menge. Aber Hut ab auf jeden Fall auch, dass du überhaupt, also dass du da weitergemacht hast.
Ja, ich habe
halt. Dass du weitere Therapeuten gesucht hast, wenn du festgestellt hast, dass es so nicht funktioniert.
Ja, ich habe halt einige Therapeuten, habe ich halt eine Zeit lang labern lassen, sagen wir mal so, ja. Viele davon hatten Mitleid mit meiner Situation oder mit meiner Kindheit und das geht halt mal gar nicht.
Nee, das ist so gar nicht deren Aufgabe.
Es ist unprofessionell.
Ja.
Und ich bin nicht da, um bemitleidet zu werden. Das ist nämlich genau das, was ich nicht haben möchte.
Ja.
Ich möchte als erwachsener Mensch, der halt Pein in sich hatte, ernst genommen werden und versuchen, mit meinem Leid, an dem ich halt nichts ändern kann, versuchen, leben zu können.
Mhm.
Also Alternativen zu finden, dass, wenn ich traurig werde, dass ich klarkomme und nicht in ein Loch falle. Und das hat mir jetzt mein letzter Therapeut, der hat mir das dann beigebracht. Das ist eine Schematherapeut, der sozusagen mit mir zusammen meine Schematas geändert hat.
Mhm. Okay, ja super. Und es hat sehr lange gedauert, aber jetzt hast du wohl den richtigen Menschen gefunden, der dir helfen kann. Das ist viel wert auf jeden Fall. Das heißt, auf jeden Fall, also wenn es der erste Therapeut nicht ist oder der zweite oder der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, weitersuchen und auch keine Angst haben, sich jemanden neuen zu suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die nicht besonders gut im Schluss machen sind, sage ich mal, vielleicht Problem haben, den Therapeuten zu wechseln.
Auf jeden Fall. Also man gewöhnt sich ja auch an eine Person. Und wenn es halt wie bei mir zum Beispiel eine Geschichte, und das ist bei den meisten, hat die Depression eigentlich angefangen dadurch, weil man ein schlimmes Erlebnis in der Kindheit hatte. Da muss man halt teilweise wühlen gehen da dauert das alleine schon 3 Stunden, die ganze Geschichte grob zu erklären.
Ja.
Und da wieder von vorne anzufangen,
genau, bei null anfangen.
Genau, ja. Das ist einfach super anstrengend.
Ja, das glaube ich. Und man durchlebt es ja quasi dann jedes Mal aufs Neue.
Mhm.
Ja, das stelle ich mir hart vor.
Da gibt es ja den Unterschied zwischen der Verhaltenstherapie und der Tiefenpsychologie. Und Tiefenpsychologie ist halt sozusagen ein Muss, wenn man ein Trauma hatte. Mhm. Und da geht es einem meistens nach den ersten paar Stunden oder auch mittendrin geht es einem richtig scheiße, weil man da richtig Sachen aufarbeiten muss und durchwühlen muss, die man teilweise auch schon verdrängt hat. Weil man muss natürlich die Ursache von dem Problem finden, damit man was dagegen tun kann. Muss man nicht, aber das ist halt so die Idee von der tiefen Psychologie.
Ja.
Und dann gibt es noch die Verhaltenstherapie und das, was ich jetzt mache, Schematherapie, gehört zur Verhaltenstherapie. Ich meine, jeder, der nimmt als Kind von seinen Erziehungsberechtigten irgendwelche, wie nennt man das, also Züge an. Also sogar wenn man das nicht mag, wenn man sagt, ich werde niemals wie meine Mutter, man nimmt Züge von den Eltern an, das ist einfach so. Und ein Verhaltenstherapeut kann einem dabei helfen, diese Verhaltensschemata zu durchbrechen. Dass man sagt, okay, ich merke jetzt gerade, dass ich genau wie meine Mutter bin, so will ich eigentlich nicht sein, wie kann ich das jetzt ändern? Mhm. Erstmal bewusst wahrnehmen, reflektieren und dann gucken, wie kann ich anders damit umgehen? Ich schmeiße jetzt nicht mit Vasen rum, wie meine Mutter das macht, sondern ich mache zum Beispiel Aufmerksamkeitstraining, sowas zum Beispiel.
Ja, ja, das ist super, ja. Wie fühlst du dich nach so einer Sitzung, wenn du zu einer Therapiestunde gegangen bist? Wenn du da rausgehst, fühlst du dich dann besser oder fühlst du dich dann eher schlechter, weil du darüber gesprochen hast?
Das hängt ehrlich gesagt davon ab, welches Thema wir hatten.
Mhm.
Also wenn ich zu dem Zeitpunkt gerade Streit mit einer engen Bezugsperson, also in dem Fall bei mir halt meinem Partner oder einer Freundin oder einem Kumpel hatte, dann geht es mir meistens nicht so gut, außer der Therapeut sagt mir, ja, du hast halt auch ein Händchen dafür, dir Menschen auszusuchen, die nicht gut für dich sind, ja. Also jetzt mittlerweile, wo es mir halt auch besser geht, geht es mir meistens gut, wenn ich rausgehe und ich fühle mich bestärkt. Aber in der Anfangszeit einer Therapie, wenn man halt wühlen geht und über Sachen spricht, die einen halt immer wieder in dieses dunkle Loch reinziehen, geht es einem natürlich nicht gut. Also da geht man auch mal verweint raus und wenn die Stunde halt vorbei ist, die 50 Minuten dauert, dann ist die halt vorbei.
Mhm.
Aber ein guter Therapeut ist ein Therapeut, der sagt so, wenn es gar nicht geht, können Sie mich immer anrufen und dann machen wir sofort einen Nottermin aus. Ja. Und so einen Therapeuten habe ich gefunden.
Ja, das ist super. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Einmal ganz kurz was anderes. Du hattest letztens davon gesprochen, dass du bei dir festgestellt hast, hypersensibel zu sein.
Mhm.
Meinst du, also zwei Fragen, wie äußert sich das?
Mhm.
Und die zweite, meinst du, dass das auch mit deinen Kindheitserlebnissen zu tun hat oder wie kommt das dazu?
Der richtige Ausdruck dafür ist hochsensibel, also der deutsche Ausdruck dafür. Und ich bin erst darauf gekommen vor 2 Jahren, weil meine beste Freundin sich immens mit dem Thema beschäftigt hat. Es ist so, dass ich mich durch Bücher lesen da ein bisschen weitergebildet habe. Tatsächlich ist das ein Thema, was von vielen noch nicht ernst genommen wird. Es sind viele, die pressen das in die ESO-Schiene, hat mit Esoterik aber gar nichts zu tun. Es ist einfach eher ein neues Thema und es ist halt einfach so, dass es viele verschiedene Art und Weisen der Hochsensibilität gibt. Es gibt emotionale Hochsensibilität, wozu ich mich auf jeden Fall zählen würde. Und dann gibt es aber auch noch die physische Hochsensibilität, zum Beispiel wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, der ganz laut ist.
Mhm.
Oder wenn Gerüche einfach zu viel werden oder wenn Anfassen nicht geht. Wenn man zum Beispiel Migräne hat und man wird angefasst, ist das mega eklig, sowas.
Ja.
Das sind so Sachen. Und auf jeden Fall ist das noch nicht genau erforscht. Da wird sich noch darüber gestritten. Also die einen Therapeuten sagen, die sich damit wirklich aktiv beschäftigen, dass es auf jeden Fall auch genetisch bedingt ist. Aber es hat auf jeden Fall natürlich noch auch etwas damit zu tun, wie man wie man halt aufwächst. Das hat auch was damit zu tun. Und ich glaube, bei mir ist es irgendwie beides. Es ist sowohl genetisch bedingt, wenn ich so gucke, wie meine Familie so war vom Charakter her und auf der anderen Seite natürlich auch, wie ich aufgewachsen bin, dass ich relativ oft mit meinen Gedanken und meinen Sorgen und Ängsten alleine gelassen worden bin. Deswegen würde ich sagen, wie äußert sich das? Also bei mir äußert es sich so, dass ich Sachen sehr oft falsch aufnehme. Ich werde ganz schnell beleidigt oder ganz schnell traurig, wenn jemand etwas sagt, dabei auch wenn es, dabei verstehe ich eigentlich Sarkasmus, denke ich immer. Aber ganz oft, also zum Beispiel, es gibt ganz viele Menschen, die mögen einen einfach nicht. Das ist nun mal so.
Ja, aber das ist ja auch normal.
Das ist normal.
Man kann nicht von jedem gemocht werden und man kann nicht jeden mögen.
Aber mich hat das immer belastet. Mhm. Wenn irgendjemand mich nicht mochte, obwohl ich dem nichts getan habe, dachte ich immer so, wie kann ich den denn jetzt irgendwie davon überzeugen, dass ich ein toller Mensch bin? So, das ist so typisch hochsensibel oder halt einfach, dass man, ja, dass man einfach seine Ruhe braucht. Also für mich zum Beispiel ist es super anstrengend, zu sozialisieren. Wenn ich jetzt am Wochenende zwei oder dreimal mit verschiedenen Gruppen von Menschen was zu tun hatte, dann brauche ich erst mal zwei, drei Tage, bis ich meine Batterie wieder aufgeladen habe. Mhm. Also andere Menschen würden sagen, die ist asozial. Ich sage einfach, ich bin müde. Also ich bin einfach müde, weil ich zum Beispiel jetzt, während wir hier aufnehmen, bewundere ich deine schönen rosanen Haare. Ich denke, dein Piercing ist cool. Währenddem gucke ich die ganze Zeit, ob das Mikrofon richtig aufnimmt. Ja. Ich sehe das Licht. Ich höre die Geräusche im Hintergrund mit dem Auto, die an der Straße vorbeifahren. Ich höre die Nachbarn reinkommen. Ich hoffe, dass für dich, dass man dein Blatt, was du gerade umgedreht hast, nicht hört. Das ist hochsensibel. Okay, ich habe eine Million Gedanken in meinem Kopf. Aber es wird zum Beispiel auch gesagt, dass Hypersensibilität auch mit Hyperaktivität zusammenhängt. Mhm. Und ich bin auch ADHS.
Okay.
Zertifiziert.
Ja. Wenn man zertifiziert, so sagen kann, genau. Hast du ein Zertifikat über ADHS. Sehr gut. ja, krass. Aber was du gerade alles gesagt hast, mit dem, was du alles hörst und siehst, und das kenne ich aber auch von mir. Ich habe das, was du gerade gesagt hast, dachte ich halt auch gerade die ganze Zeit.
Ich weiß, dass du hypersensibel bist.
Ach so.
Das war mir von Anfang an klar, weil du musst das selber rausfinden. Glückwunsch, du kriegst dein Zertifikat.
Das hätte ich dann aber auch bitte gern.
Das mache ich dir.
genau, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Die erste ist, wie geht es dir heute? Also nicht heute, sondern so generell. Wie geht es dir gerade?
Eigentlich gut. Also eigentlich geht es mir gerade gut. Ich bin absolut zufrieden damit, dass ich die Entscheidung getroffen habe, meinen festen Job aufzugeben. Es hat zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich endlich in Berlin wirklich auch mit dem Kopf angekommen bin und auch mit dem Herzen. Ich weiß mittlerweile, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und ich kann meine Arbeit, wie gesagt, so einteilen, wie ich möchte. Ich muss oft meinen Schweinehund überwinden, aber das klappt mittlerweile gut. Ich habe das erste Mal in meinem Leben sowas wie Struktur, auch wenn andere sagen, die ist total chaotisch. Meine Struktur, die ich 37 Jahre lang nicht hatte, weil ich immer in diesem Loch gefangen war. Ja. Und das geht jetzt langsam bergauf.
Super.
Ja.
Das ist schön. Das ist schön zu hören, auf jeden Fall.
Ja.
Dass es was bringt, sich seinen Dämonen zu stellen und auch Hilfe anzunehmen und sich Hilfe zu suchen.
Auf jeden Fall. Also ich kenne zwei Menschen, die sich das Leben genommen haben, weil sie alles nur mit sich alleine ausgemacht haben. Ja. Einer davon hat mir noch 3 Tage vor seinem Tod geschrieben und es war ein impulsiver Selbstmord. Und er war eigentlich wie mein kleiner Bruder für mich und er hat es aus Liebeskoma gemacht. Mhm. Ich habe auch noch sehr viel Kontakt zu seiner Mama. Wir schreiben uns regelmäßig, weil uns das halt immer noch verbindet. Und ich denke ganz oft an den. Und es war ein absolut toller Mensch, der war auf jeden Fall auch hochsensibel. Aber hätte er das alles gewusst und hätte er gewusst, dass wir wissen, dass er hochsensibel ist und dass seine das ist zum Beispiel auch typisch hochsensibel, wenn man impulsiv ist. Mhm. Und hätten wir gewusst, dass wie er sich fühlt. Also man kann einem die Gefühle ja nicht wegnehmen, aber wir hätten ihn einfach so dolle gedrückt und einfach ihm gesagt so, okay, das ist jetzt scheiße, dass deine Freundin jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein möchte, aber wir lieben dich über alles. Und ich hätte ihm das so gerne noch so sagen können. Ich habe ihm auch nochmal gesagt, dass ich ihn lieb habe, worüber ich sehr dankbar bin, aber trotzdem hat er nach drei Tagen sich entschieden, das Leben zu nehmen. Mhm. Und das sitzt immer noch tief. Also ich kann Menschen verstehen, die diesen Weg gehen, weil sie einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Aber das Ding ist halt, was wirklich der absolute Fakt ist, auch wenn man sich mega alleine fühlt und mega einsam fühlt, es gibt immer jemanden zum Reden. Und wenn es nur ein anonymer Telefonanruf bei einer Seelsorge ist.
Ja.
Es gibt immer jemanden, mit dem man reden kann. Auch wenn gerade alle Freunde und die ganze Familie scheiße zu einem ist, es ist immer jemand da, der zuhören will.
Auf jeden Fall. Das, dafür gibt es ja auch diese öffentlichen Stellen, dass man da anrufen kann, wenn man denkt, man kann sich seinen Freunden oder Familie nicht öffnen. Und das ist super, super wichtig, wenn man dunkle Gedanken, wenn man wirklich traurig ist, wenn man nicht weiter weiß.
Dunkle Gedanken trifft es schon richtig, ja.
Dass man sich einfach Hilfe sucht und nicht versucht, das mit sich selbst auszumachen oder es irgendwem recht machen will, ach, hast du heute wieder schlechte Laune oder so, dass man es dann unterdrückt, sondern dass man wirklich darüber spricht.
Depression ist nichts Schönes und man dieses auf die Zähne beißen, reiß dich zusammen, lach doch mal, das ist alles, sorry, gequirlte Scheiße.
Ja.
Man muss sich in dem Moment zurückziehen und es hilft auch nicht, wenn Freunde einem Ratschläge geben, es hilft, wenn Freunde einfach nur sich neben einen setzen und einfach nur da sind und fragen, darf ich dich in den Arm nehmen und nicht einfach drücken, weil manchmal möchte man auch nicht gedrückt werden, sondern man möchte einfach, dass jemand da ist, auch wenn es nur ist, zusammen 5 Stunden hintereinander Netflix gucken, ja? Einfach, genau, oh, Entschuldigung. Also 5 Stunden hintereinander irgendwas auf dem Computer oder Fernsehen gucken, ja? Wenn es einfach nur darum geht, dass man nicht allein ist.
Ja.
Da klingelt das Telefon.
Da klingelt das Telefon. Ist nicht schlimm, wir lassen es einfach klingeln. Ganz, ganz am Ende. Ich habe ja gesagt, ich habe noch 2 Fragen. Das war die erste. Die zweite ist, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Was möchtest du den Menschen noch mit auf den Weg geben?
Ja, vorhin hatte ich mir so etwas Schönes, Spontanes gesagt und jetzt habe ich es natürlich vergessen. Was war das nochmal?
Ich glaube, du hast gesagt, dass jeder Mensch auf dieser Erde sich in Therapie begeben sollte.
Genau, genau. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, mit meiner Therapieerfahrung, sowohl Psychiater wie Neurologen, wie auch Psychologen, Tiefenpsychologie, ich hatte fast alles durch, muss ich sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch, genauso wie es Schulpflicht in Europa gibt, müsste jeder in Therapie gehen. Dann würde es auf jeden Fall, denke ich, weniger Kriege geben. Gut, von der Politik jetzt mal abgesehen, aber die Menschen würden weniger hassen, weniger verzweifelte, impulsive Akte vollführen. Es geht einfach nur darum, dass jeder eigentlich mal mehr reflektieren würde, mehr zu sich finden könnte und die Erde wäre einfach friedvoller, finde ich. Es würde einfach helfen und es wird auf jeden Fall weniger junge Menschen geben, die aus purer Verzweiflung und Einsamkeit sich das Leben nehmen.
Ja, ja, das wäre Fachpsychologie auch schon in der Schule. Das wäre doch mal ein Ansatz.
Ja, also ich finde, das muss auf jeden Fall sein. Gibt es ja mittlerweile, aber da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Okay, gut. Gute Therapeuten für Psychologiestunden auch schon in der Schule.
Genau.
Schon getestete Psychotherapeuten.
Also Ansprechpartner, die auch wissen, was sie da machen mit dem gewissen Alter, mit dem sie gerade da zu tun haben.
Ja, vielleicht nicht als Pflichtfach, aber ich finde zum Beispiel, es gibt ja Schulpsychologen, aber die werden halt nur kontaktiert, wenn irgendwas super Schlimmes passiert ist, glaube ich. Dass man einfach vielleicht die Möglichkeit hat, einen Psychologen zu sprechen, wenn man möchte, ohne dass es irgendwie peinlich ist oder so. Tatsächlich habe ich gerade, das finde ich ganz cool, Einhornkondome, sagt ihr ja wahrscheinlich was.
Ja klar.
Ne?
Werbung!
Genau. Die haben jetzt in ihrem Unternehmen einen Psychotherapeuten,
cool.
Den jeder jederzeit irgendwie aufsuchen kann. Also klar machst du halt Termine, aber das ist einfach firmenintern und
Hammer.
Das ist fantastisch. Ich finde das wirklich, wirklich toll, dass das dann auch thematisiert wird und dass einfach jeder die Möglichkeit hat, dahin zu gehen.
Ja, aber genau das, dass wirklich jede Firma, ob sie klein oder groß ist, die mehr als 3 Menschen hat, dass da auch ein Therapeut, dass die Möglichkeit besteht, zu einem Therapeut zu gehen, der die Leute aus der Firma kennt, sozusagen. Ja. Also, ja. Das wären Arbeitsplätze. Das ist jetzt, man muss mehr Arbeitsplätze im psychologischen System schaffen.
Richtig, super. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ich danke dir vielmals, dass du dich so geöffnet hast und dass du meine erste Interviewpartnerin warst.
Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank.
Vielen herzliebsten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat meine erste Folge gefallen und du konntest bestenfalls auch etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast anderen empfiehlst, ihn abonnierst oder mir vielleicht auch ein Like dalässt. Da der Podcast noch am Anfang steht, freue ich mich natürlich auch über Feedback. Gern in den Kommentaren oder auch per Mail über meinen Blog chaosheadbitch.com. Tschüss und bis zum nächsten Mal.